Einen schönen guten Abend bei der letzten Sendung in diesem Jahr von Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend aus dem Frankfurter Studio. Mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie zu unserem heutigen Dialog, unserer heutigen Dialogsendung mit dem Thema Bloß keine Ehrfurcht. Unser Verhältnis zum Absoluten. Und wir haben das Thema gewählt, weil wir immer wieder, wenn wir über Spiritualität sprechen, merken, dass Spiritualität, je nachdem, mit wem man über Spiritualität spricht, man ganz verschiedene Zugänge hat. Ob jemand einen sehr traditionellen Zugang hat, jemand, der kirchengläubig ist, jemand, der einer traditionellen, vor allem auch christlichen Spiritualität anhängt, oder ob jemand eine sehr moderne, postmoderne Spiritualität hat. Und wenn man mit jemandem spricht, der sehr einen postmodernen Zugang hat, ist sehr viel von Einheitserfahrung die Rede, ist sehr viel die Rede von tiefer spiritueller, meditativer Erfahrung. Von Ehrfurcht ist weniger die Rede. Wenn man mit sehr traditionellen Menschen spricht, ist von tiefen Meditationserfahrungen sehr wenig die Rede. Von tiefen mystischen Erfahrungen eher selten die Rede. Und sehr viel von Ehrfurcht. Und Ehrfurcht hat bei uns so einen Klang, als wäre es einfach etwas, das in Traditionen gut aufgehoben ist, aber eigentlich in einer modernen, vor allem in einer postmodernen, aufgeklärten Selbstverständlichkeit ein bisschen antiquiert klingt. Und wir dachten, es ist ganz gut, mal dem nachzugehen, ist dem wirklich so, dass Ehrfurcht nur etwas ist, das für unaufgeklärte Menschen ist? Ist Ehrfurcht wirklich eine inadäquate Form von Spiritualität?
Ja, und was bedeutet Ehrfurcht wirklich auch in einer aufgeklärten Spiritualität? Oder hat es überhaupt Bedeutung, genauso wie du es sagst? Und ich glaube, am Anfang, um dieser Frage nachzugehen, ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, wie ich meine eigene spirituelle Erfahrung interpretiere, in welchem Kontext ich sie interpretiere. Also so wie du das auch schon gesagt hast. Was sind meine Wurzeln? Und oft sind diese Wurzeln ja auch verwoben. Wir kommen vielleicht aus einer traditionellen Familie, wo Ehrfurcht auch eine bestimmte Prägung hatte für uns und haben uns entwickelt hin zu einer neuen Form der Spiritualität, einen neuen Bezug, wo das Individuum viel mehr in den Vordergrund kam. Also diese ganze Interpretation meiner eigenen Erfahrung spielen so sehr auch eine Rolle darin zu verstehen, was ist die Bedeutung von Ehrfurcht in der heutigen Zeit?
Ja, wenn man einfach mal nachgeht, was ist denn überhaupt gemeint mit Ehrfurcht? Ehrfurcht ist ein seltsames Wort. Das Wort Ehre drinnen ist vielleicht noch nachvollziehbar, obwohl auch das Wort Ehre eigentlich ein bisschen eigentlich und das Wort Furcht erst recht. Und wenn man über das Wort Ehrfurcht nachdenkt, das Bild, das einem kommt, ist immer so ein großer bestrafender Vater, dem man als kleines Kind gegenüber mit schlotternden Knien ehrfürchtig gegenübersteht. Und das ist ja auch etwas, was in so traditionellen kirchlichen Kreisen ein traditionelles Gottesverständnis sein kann. Und es macht auch durchaus Sinn, dass wir sagen, das ist eigentlich einer selbstbewussten, aufgeklärten Identität nicht würdig, mit schlotternden Knien einem großen patriarchalen Vater gegenüber zu stehen oder nicht mal zu stehen, zu knien. Wir sind ja aufgeklärt, selbstständig, erwachsen und wir erfahren, dass wir, und da fängt dann die postmoderne Spiritualität an, wir erfahren, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und von diesem größeren Ganzen nicht getrennt sind und erfahren in der spirituellen Erfahrung dieses, was uns übersteigt, aber auch uns einschließt, was in der Mystik immer als Einheitserfahrung angesprochen wird. Aber es ist kein in die Knie gehen müssen dabei. Und aufs Erste ist das ja etwas, was auch sehr sympathisch ist, weil in die Knie gehen müssen, ein Dienerverhältnis haben, klingt sehr mittelalterlich, klingt nach etwas, was einer vergangenen Zeit angehört. Aber die Frage ist, habe ich als eigenständiges Individuum ein Verhältnis zu diesem Ganzen, wo ich merke, dass dieses Ganze eben mich auch übersteigt? Welcher spirituellen Erfahrung auch immer, eine Erfahrung von etwas Geistigem, etwas Höherem habe, ist das etwas, das über mich hinausgeht? Ist das etwas, das mir einen Kontext gibt? Etwas, das mich bedingt? Und diese Erfahrung, dass Geist, das Spirit, etwas ist, das mich übersteigt, zeigt mir auch einen ganz präzisen Punkt in meinem Verhältnis dazu, nämlich da wird etwas von mir verlangt. Da werde ich von etwas gebraucht und ich muss sehen, wie verhalte ich mich zu diesem mich übersteigenden, diesem absoluten, diesem göttlichen. Und ich in meiner auch als separaten Existenz, in meiner Individualität, muss mich fragen, ist das etwas, das mehr ist als ich?
Ich glaube, du hast was ganz, ganz Zentrales angesprochen, auch in dieser Unterscheidung zwischen der Ehrfurcht, der schlotternden Knie vor dem patriarchalen Vater und der Ehrfurcht vor dem Absoluten. Ich habe wie so einen Knackpunkt gehört, als du gesprochen hast, und das hat damit zu tun, dass durch die Erfahrung dieser Nicht-Getrenntheit zum Absoluten wir auch in einer völlig neuen Erfahrung von Ehrfurcht vor dem Höheren in die Knie gehen können. Was ein Individuum, was diese Erfahrung nicht hatte, sondern nur die Trennung sieht und in Ehre und Furcht vor jemandem etwas, was höher ist als man selbst, sieht, was aber nicht die Erfahrung des Absoluten hat, in sich hat, bringt eine Ehrfurcht, die einen eher klein macht. Aber die Ehrfurcht vor dem Absoluten und dem Erkenntnis, nicht getrennt zu sein von diesem Höheren, was aber mich und mein Ego übersteigt, befreit etwas in einem und bringt die Ehrfurcht wirklich zu dem, was es ist, zu dieser wirklichen Ehre und dem Fürchten vor dem, was wirklich in die Knie gehen muss.
Ich glaube, dass wir hier auch von zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven reden. Und das eine ist diese Perspektive von Nicht-Getrenntheit. Und in dieser Perspektive von Nicht-Getrenntheit, in der Perspektive von Mediation, oder wie Ken Wilber es auch nennen würde, der ersten Person Gottes, gibt es eben, weil es auch keine Trennung gibt, auch kein getrenntes individuelles Selbst. Diese Erfahrung ist eine Erfahrung von Grenzenlosigkeit. in der sich genau diese Grenzen einfach auflösen, in der ich und das Ganze eins sind. Und gerade in einer Zeit, in der wir so drauf getrimmt sind, Individuum zu sein, Individuum zu sein, Individuum zu sein, ist das eine sehr wichtige Erfahrung, eine sehr entscheidende Erfahrung, dass ich mein Selbstverständnis durch diese Begrenzung auf das individuelle Ich durchbrechen kann, zu etwas, was schier unbegrenzt ist. Und wo ich dann auf diese oft auch erschütternde Erkenntnis komme, dass diese Grenzen fallen und ich irgendwie noch da bin. Und diese Erfahrung ist radikal wichtig und wir haben auch in dieser Sendung immer wieder auch diese Erfahrung angesprochen und es ist wahrscheinlich die grundlegende Erfahrung von Mystik überhaupt, dass die Grenzen des separaten individuellen Ichs fallen und diese Einheit des Ganzen sichtbar wahrnehmbar wird. Die Perspektive von Ehrfurcht ist eine andere. In der Perspektive von Ehrfurcht sehe ich mich sehr auch in meiner Individualität dem Ganzen gegenüber und merke, auch wenn diese mystische Erfahrung von Nicht-Getrenntheit real ist und sie ist real, stellt das nicht auch meine Individualität in Frage, weil nach der Meditation ist es noch immer eine, die vom Kissen aufsteht und was auch immer macht. Und das macht der eine und die andere und der dritte und der vierte und das sind jeweils Individuen. Und diese Individuen haben etwas erfahren in dieser spirituellen Erfahrung, dem gegenüber sie sich verhalten müssen. Wo ich sage, wow, das ist eine Erfahrung, die ist das Wichtigste und die hat das Zeug dafür, mein Leben zu bestimmen. Oder ich sage, das ist eine Erfahrung da, die war toll, das war toll, das möchte ich wieder haben. Und das Entscheidende ist, ob das, was sich in der spirituellen Erfahrung zeigt, etwas ist, das ich als höher anerkenne als die Wertigkeit meiner rein individuellen Existenz, als etwas, wo ich mich als Individuum gegenüber verhalten muss, weil es mir Kontext gibt, weil es etwas ist, das höher ist als das, was die Werte meiner persönlichen Bedürftigkeit, wie auch immer, ausmachen, dass da etwas ist, das hat einen höheren Wert. Das ist das, was Andrew Cohen anspricht mit dem Satz: Spirit is higher. Da erkenne ich zwei Dinge. Erstens mal, Spirit ist real. Spirit gibt's, aber Spirit ist nicht nur einfach Spirit, der ist höher, higher. Das heißt, da ist etwas, dem ich mich gegenüber verhalten muss, weil es irgendwie eine höhere Realität darstellt, die ich erkenne. Und wie verhalte ich mich zu dieser höheren Realität? Und da ist es, glaube ich, spannend zu sehen, ob da nicht Ehrfurcht ein adäquates Verhältnis ist. Wenn ich als Individuum mich auf diese Erfahrung, auf dieses Spirit, auf diesen Geist, auf diese Dimension beziehe, die eine radikal unbedingte ist, eine radikal mich übersteigende, eine radikal nicht wissbare, aber auch eine radikal mich und uns bedingende. Sehe ich da nicht etwas oder erfahre ich da nicht etwas, bei dem es angebracht ist, in die Knie zu gehen? Oder anders formuliert, ist da etwas, das ich als heilig anerkenne? Weil wir tun uns zwar mit dem Wort heilig leichter als mit dem Wort Ehrfurcht, aber eigentlich sind die zwei Wörter nicht wirklich zu trennen. Wenn etwas als heilig wahrgenommen wird, ist es, um es sehr altertümlich zu formulieren, ehrfurchtsgebietend. Und ich glaube, da braucht man nur der inneren Erfahrung nachgehen, dass das wirklich als solches wahrnehmbar ist, dass etwas, was wirklich heilig ist, etwas, was ich in seiner Heiligkeit anerkenne, einfach weil ich es als solches wahrnehme, dass das in sich beinhaltet, dass das, was ich wahrnehme, ehrfurchtsgebietend ist. Und das Schöne an dieser Wahrnehmung oder das Schöne an dieser Perspektive ist, dass diese Perspektive erlaubt, etwas ins Bild mit reinzuholen, das allein in der Mediationserfahrung, allein in der Einheitserfahrung nicht ins Bild holbar ist. Nämlich das Verhältnis von mir als Individuum zu diesem Ganzen, zu diesem Heiligen. Indem ich wahrnehmen kann, ist dieses Verhältnis adäquat oder inadäquat. Das heißt, ich sehe mein Ego, und mit Ego meine ich jetzt überhaupt nicht das Ego unbedingt in seiner negativen Bedeutung, sondern einfach in meine getrennte Existenz, meine Individualität. Und ich kann wahrnehmen, ob dieses Ego, diese Individualität, dieses Ich, dem Ganzen gegenüber in die Knie geht. Und wenn das, was ich wahrnehme, als heilig wahrnehmbar ist, ist dieses in die Knie gehen des Ichs, des Einzelnen, von mir, glaube ich, etwas, was für uns alle nachvollziehbar ist, dass das Sinn macht, weil das aus dem, was erkannt wird, sich eigentlich ergibt. Wenn es heilig ist und ich dieses Heilige als Individuum in meiner Individualität wahrnehme, ist es etwas, wo es adäquat ist, mich zu beugen und mich demgegenüber zu verhalten. Und einfach indem ich hier beides in den Blick bekomme, bekomme ich mich und mein Leben in einem Blick, wo ich auch sehe, was ansteht, was verändert werden muss. Das heißt, hier kommt eine evolutionäre Perspektive in den Blick, die ich allein aus der Einheitserfahrung so nicht wahrnehmen kann.
Wow, ich glaube, so wie du das beschrieben hast, war das wirklich auch sehr nachvollziehbar, dieser Unterschied, dieser Einheitserfahrung auf dem Meditationskissen, wo es eben nicht um meine Herausforderung, mich irgendetwas gegenüber zu beziehen geht, und dem Moment, wenn ich davon aufstehe, und welche Beziehung habe ich dann zu dem, was ich erfahren habe, was höher ist. Und diese Herausforderung wirklich anzunehmen, da muss wirklich das in die Knie gehen, was wir in den letzten Jahren so hoch und heilig gehalten haben, meine Individualität.
Exakt. Und das ist so die Vermutung, der Grund, warum es uns Postmodernen so schwer fällt, das in den Blick zu bekommen. Weil das, was uns als Postmodern am heiligsten ist, glaube ich, du es meines Erachtens ganz richtig auf den Punkt bringst, nämlich unsere Individualität vor etwas, was noch heiliger ist, in die Knie gehen müsste. Und zu sehen, da ist ein richtiger Wertekonflikt. Und letztendlich, man kann es wirklich so formulieren, ist es eine Frage, was ist heiliger? Meine Individualität oder dieses Absolute, das sichtbar ist? Was ist heiliger? Und je nachdem, wie ich diese Frage beantworte, entsteht eine Bereitschaft, in die Knie zu gehen und ein Leben aus diesem in die Knie gehen wollen zu leben, ein Leben in Ehrfurcht oder, um den Gegenbegriff zu nehmen, ein Leben in Selbstherrlichkeit.
Ja, und in diesem Erkennen kommt dann auch das rein, was du vorhin angesprochen hast, dass dann diese evolutionäre Perspektive ins Spiel kommt. Das heißt, die Frage, entwickle ich mich wirklich? Also entwickle ich mich nicht nur auf einer relativen Ebene als Individuum, sondern entwickle ich mich als Ausdruck und als Antwort auf die gemachten Erfahrungen, in Bezug zu dem, was ich erlebe als das Höchste und Heiligste. Und dann zu sehen, wie messe ich überhaupt Entwicklung an einem Individuum in diesem Kontext, ist dann wirklich ja immer in Bezug auf, wie sehr bin ich auch in der Lage, mich wirklich ehrfürchtig dem gegenüber zu stellen.
Ich meine, Ken Wilbers Modell hier von den drei Gesichtern Gottes hat hier wirklich eine wunderschöne Erklärungshilfe, von was wir hier sprechen. Nämlich, dass das Absolute nur dann von allen Seiten gesehen wird, wenn es von allen Perspektiven wahrgenommen wird, nämlich aus der Ich-Perspektive, was die meditative Perspektive ist, die Es-Perspektive, was diese Wahrnehmung des evolutionären Impulses zum Beispiel im ganzen universellen Prozess ist, dieses Wahrnehmen, wie dieses Universum als eines wird. Und die Du-Perspektive, von der wir gerade sprechen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass das kein Zurück zu einer traditionellen, vormodernen Spiritualität ist, jedenfalls nicht sein muss. Weil hier nicht ein unmündiges, Verhältnis zu einem Übervater sich darstellt, sondern ich als Erwachsener, ich als in meiner ganzen Mündigkeit, als Individuum anerkennen, dass da etwas heilig ist. Der stellt weder meine Autonomie, noch meine Mündigkeit, noch meine Aufgeklärtheit in Frage. Ganz im Gegenteil, es fordert sie radikal heraus, mich diesem Kontext zu stellen. Aber es entthront das, was in unserer postmodernen Kultur zum Heiligsten geworden ist, nämlich mein separates Selbst, und setzt es in Beziehung zu etwas, was heilig ist. Und nur in dieser Ehrfurcht kann diese Beziehung wahrgenommen werden. Ich kann allein in dem Wahrnehmen von Ich bin das, wie es so schön mystisch formuliert ist, und das liegt dem ja allen zugrunde, diese Wahrnehmung Ich bin das, diese Wahrnehmung, dass es letztendlich diese Trennung nicht gibt, dass das letztendlich, reden wir hier auch nicht von Trennungen, sondern von Perspektiven, aber dass nur in der Perspektive der Ehrfurcht das Verhältnis zwischen Individuum und Ganzen sich adäquat findet. Und nur darin, und das ist das, was du auch jetzt mit diesem evolutionären Kontext angesprochen hast, gesehen wird, inwiefern ich hier, ich sag's mal so salopp, richtig unterwegs bin. Weil ich bin hier gefordert, dem zu entsprechen, was ich wahrnehme. Und ich kann dem, würde ich mal sagen, ohne Ehrfurcht nicht entsprechen.
Und wenn man das so betrachtet, dann hat ja wirklich die Herausbildung der Individualität und der Fähigkeit, die wir erlangt haben, eben auch diese tiefe Erfahrung, ich bin das, die Einheitserfahrung, als Individuum wirklich auch ja, in seiner, wie soll ich sagen, es gibt heute so viel mehr Menschen, die diese Erfahrung machen, als es oder überhaupt auch darüber geredet wird, dass wir diese Freiheit haben, wirklich darüber zu reden, dass wir wirklich die Freiheit haben, sagen zu können, das ist auch meine Erfahrung. Dass es wirklich diese Entwicklung braucht aus der Unmündigkeit heraus, wo wir unreflektiert Erfahrungen, mystische Erfahrungen gemacht haben. Aber jetzt in dieser Klarheit der Perspektive darauf, wir jetzt die Freiheit haben, in eine Beziehung dazu zu gehen, wie du es eben die ganze Zeit beschreibst, die wirklich sagt, es ist die Freiheit meiner Begrenzung der Individualität. Also, wie soll ich das beschreiben? Dass ich wirklich diese, für mich ist die Erfahrung von Ehrfurcht eine Freiheitserfahrung, weil ich die Begrenzung dieses kleinen Individuums ablegen kann, aber nicht in Unmündigkeit, sondern in dem Erkennen, dass in dieser Hingabe etwas viel Größeres möglich ist. Und das, diese Erfahrung kann ich ja auch erst machen in dem Moment, wo ich in eine Mündigkeit gekommen bin.
Und ich glaube, ich auch ganz gut, dem nachzugehen, was Sie mit Mündigkeit meinen oder mit Individualität meinen, weil ich bin immer mehr in der letzten Zeit im Reflexionsprozess über das, was meinen wir eigentlich mit der Mündigkeit, was meinen wir eigentlich mit dem Individuum und mit der individuellen Existenz. Ich bin immer mehr zu dem Punkt gekommen, wahrzunehmen, dass wir hier von einer ganz speziellen Wahrnehmung von Freiheit sprechen, die wirklich die Würde der Moderne ausmacht, nämlich diese Freiheit, ich als Individuum habe einen freien Willen. Ich kann mich frei verhalten zu allem und jedem. Ich kann mich verhalten. Und der Punkt, der sich hier verhalten kann, ist das jeweilig individuelle Ich. Weil ich kann mich anders verhalten, als du dich verhältst, als der Dritte sich verhält, als sie sich verhält, als jeder hat individuell die Möglichkeit, sich zu verhalten. Und zu sehen, das ist das, was als Individuum angesprochen ist, die jeweilige freie Möglichkeit, sich zu verhalten. Und da ist eine unheimliche Freiheit drin, zu erkennen, ich kann mich verhalten zu etwas. Einfach zu sehen, wie ermächtigend das ist und wie das wirklich, das ist diese explosive Freiheit aus der Unmündigkeit heraus. Ich kann mich verhalten. Und ich bin dann auch aufgefordert, einfach dann zu reflektieren, okay, wenn ich mich verhalten kann, muss ich auch entscheiden, wie ich mich richtig oder falsch verhalten kann. Also ich bin automatisch in meine Verantwortung gerufen. Und das ist wirklich auch diese wunderschöne Qualität unserer europäischen Kultur, dass wir das wirklich bis zu diesem Punkt getrieben haben, wo wir das mehr als je in unserer Menschheitsgeschichte als solches erfahren. Nur stellt sich die Frage, wo gegenüber verhalte ich mich? Weil in diesem Herausarbeiten dieses Punktes der Individualität, das sich verhält, was auch eine gewisse Trennung bedarf, weil ich auch sehen muss, ich verhalte mich und du verhaltest. Das sind zwei verschiedene Punkte, das sind zwei verschiedene Individualitäten. Und es ist wichtig wahrzunehmen, aber dann zu sehen, Moment mal, diese Trennung ist nicht die letzte Realität. Selbst diese Individualität ist Teil eines großen Ganzes, zu dem ich mich verhalten kann und muss. Und dann ist, glaube ich, es nicht so weit gegriffen zu sagen, dass es durchaus Sinn macht, wenn ich hier erkenne, Moment mal, das ist ja nicht alles. Meine Individualität ist nicht alles, sondern sie ist ein Ausdruck eines großen Ganzens, einer großen Nichtgetrenntheit, die dem allen Kontext gibt, die dem allen Sinn gibt, dass ich erkenne, wow, da ist etwas, dem gebührt Ehrfurcht. Und dieses Verhalten ist eines aus Mündigkeit heraus und eines auch aus einer Stärke, aus einer Kraft und aus einer mündigen Selbstständigkeit heraus, in der ich auch in die Knie gehe.
Ist das nicht ein wunderbares Bild? Eine Kraft, aus der ich in die Knie gehe.
Ja, so widersprüchlich das klingt, ja. Ich glaube wirklich, dass es so ist.
Ja, ich stimme dir absolut zu. Und diese Kraft, die kommt daraus, dass wir eben wirklich die Wahl haben. Und dass wir uns wirklich frei dafür entscheiden können, aus dem tiefen Wissen heraus, aus der Erfahrung heraus, zu wissen, wer wir wirklich sind.
Ja.
Und diese ganze, wie du das auch beschreibst, diese ganze Dimension zu halten, dass da etwas ist, was immer das Individuum übersteigt und gleichzeitig ist es nur das Individuum, was sich dazu verhalten kann.
Ja.
Ich kann mich nur, das ist alles, was ich habe. Und in dem Moment, wo ich das erkenne, dass das ist, dann kann man doch eigentlich auch sagen, dass das die eigentliche Bestimmung der Individualität ist.
Ja. Ja, das ist echt gut auf den Punkt gebracht.
Und vielleicht auch daher, dass auch wenn es vielleicht wenig im Umgangskommunikation präsent ist, aber viel mehr Leute sich nach Ehrfurcht sehnen, als eigentlich wirklich ausgedrückt wird.
Das ist, wir sind schon ziemlich an der Grenze unserer Zeit, sogar ein bisschen drüber, aber also sprichst hier einfach ein Thema an, wo ich denke, das ist wert, noch ein paar Minuten hineinzugehen, weil ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass ich erst in dem Erkennen und in dem Anerkennen dessen, was wir ansprechen, eine wirkliche Sinndimension zeigt. Weil wenn Individualität einfach nur für sich alleine da ist und dann einfach nur diese Unzahl an Individualität und Vielzahl und Perspektivität und all das ist, ist kein Kontext. Und die Sehnsucht, die du ansprichst, ist diese Sehnsucht nach dem Kontext. Und ich würde einfach behaupten, der Kontext ist ehrfurchtsgebietend.
Ja.
Der Kontext ist ehrfurchtsgebietend. Es ist nicht einfach ein Kontext, ja, der Kontext, sondern wenn ich mich wirklich aus vollem Herzen dem nähere und mich dem nicht verschließe, erkenne ich etwas Ehrfurchtsgebietendes.
Ja.
Sollten wir zum zweiten Teil unserer Sendung kommen? Und wir freuen uns sehr, wenn Sie sich an dem Gespräch mitbeteiligen. Wir haben hier noch kurz wie immer die Einwahlmöglichkeiten.
Ja, genau. Vorher sage ich noch mal die E-Mail-Adresse. Wer sich per E-Mail einbringen möchte, die Adresse ist radio@enlightennext.org. Aber wir freuen uns natürlich sehr über alle Anrufe. Die Telefonnummer innerhalb Deutschlands ist die 0234 543 9810. Aus Österreich 0126 505 40, aus der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle diese Nummern ist die 92 54 32 und die Raute-Taste. Und bitte wieder beachten, wie immer sind die Telefonleitungen mit der Stummschaltung festgesetzt. Wer mit uns sprechen möchte, bitte noch die Stern und die 6-Taste drücken, damit ihr euer Telefon freischalten könnt. Ja, die Leitungen sind frei. Also bitte mit Stern 6 könnt ihr euch hier dran an dem Gespräch beteiligen. Ja, vielleicht noch mal zur Ermutigung. Also wir
Hallo?
freuen. Ja, hallo.
Hört ihr mich?
Ja.
Ja. Gut. Ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich gerne die Hingabe in das Gespräch einbringen. Und meine Frage ist, ich meine immer, es ist ganz wichtig, dass diese Hingabe an etwas ist, was ein Mysterium bleibt. Was also größer als ich, intelligenter, weiser, mehr Liebe, als alles, was ich kenne, aber ich werde es nie in seiner Ganzheit erreichen. Liege ich da falsch? Was meinst du? Ja, ich meine, das ist gerade das Wesen von Hingabe ist, dass es für mich ewig unerreichbar bleibt. Und sozusagen, weil es ein Mysterium ist, verlangt es eine wirkliche Hingabe und die ist an etwas Unbekanntes, an
Ja.
etwas immer Größeres als ich, was immer größer bleibt.
Nee, dem kann ich nur zustimmen und ich glaube, dass das Wort Hingabe hier auch wirklich dazugehört. Insofern auch danke, dass du es mit reinbringst. Was vielleicht ein interessanter Aspekt dazu ist, dass zumindest meinem Verständnis nach Ehrfurcht Hingabe in einen ganz bestimmten Kontext setzt.
Ja, genau. Ja,
Weil
sehe ich auch so.
Hingabe kann auch untergleichen sein. Also man kann sich auch untergleichen, also
Ah
menschlich
ja,
einander
das wollte
hingeben.
ich eigentlich damit nicht
Ja,
sagen, sondern eben, dass
ja.
wirkliche Hingabe an etwas
Genau.
viel, viel Größeres ist,
Genau.
ja.
Weil der Punkt ist eigentlich der springende Punkt. Hingabe, und das ist total, ohne dem geht es gar nicht. Also vielleicht kann man sogar so formulieren, der authentische Ausdruck von Ehrfurcht ist Hingabe.
Ja. Okay.
Weil wie kann denn Ehrfurcht gelebt werden, außer durch Hingabe?
Ja. Okay.
Und
Danke.
gleichzeitig, ich meine, danke, dass du es reinbringst, auch zu sehen, dass das Hingabe an etwas ist, das mich übersteigt.
Okay.
Und
Danke, prima.
natürlich auch etwas, um den Aspekt nochmal zu betonen, den du reingebracht hast, das radikal unbekannt bleibt. Danke.
Alles klar, ich bedanke mich.
Danke.
Schöne Feiertag euch auch noch, ja.
Ja, danke euch auch. dir auch. Danke.
Hallo?
Ja, doch.
Versteht ihr mich?
Ja. Ja.
Ich habe noch ein Problem. Ich habe verstanden, dass die Individualität ganz wichtig ist, um diesem, jetzt haben wir neu gehört, auch Mysterium, diesem Unbekannten, radikal Unbekannten zu begegnen.
Ja.
Und das braucht da irgendwie, das ist klar geworden, die die Kantsche oder die Formulierung, dass ich die Unmündigkeit hinter mir lasse und wirklich zum Individuum geworden bin.
Ja.
Ist auch richtig.
Absolut.
Jetzt mache ich eine Erfahrung und da komme ich einfach, da komme ich noch nicht richtig klar. Ich singe mit in einem Chor, in einem russisch-orthodoxen.
Okay.
Und immer, und das ist ja, also für mich ist das die ganze Liturgie natürlich sehr prärational.
Ja.
Aber in dieser, das ist ein langer Prozess von 2 Stunden, und da singen wir und singen und singen ganz altertümliche Texte, und immer da habe ich etwas von dem, von der Erfahrung, dass ich ganz rationaler, ich habe Naturwissenschaften, Theologie und so weiter studiert, also ich kann ganz mich selbst sein und trotzdem in dieser prärationalen Feier, da erlebe ich das sehr deutlich, dass ich hier etwas von dieser Erfahrung mache, mein Individuum begegnet.
Mhm.
Begegnet. Und ich spüre da Ehrfurcht.
Mhm.
Also das bringt mich noch etwas durcheinander von diesem Prä- und Transrationalen. Versteht ihr das?
Ich denke ja. Ich würde nur eines von dem, was Sie ansprechen, in Frage stellen. Nämlich diese Grundannahme, dass das eine prärationale Feier ist.
Aha.
Weil, damit es eine prärationale Feier ist, braucht es jemanden, der diese Feier prärational feiert.
Also das müsste ich sein, zum Beispiel.
Exakt. Ich denke durchaus. Also insofern stimme ich denn total zu, dass ursprünglich diese Feier aus einem prärationalen Kontext kommt. Ja?
Jawohl. Ja, ja.
Aber das Mysterium, das sich hier zeigt, ist einfach das Mysterium. Und,
Und
ich kann mich dem genauso hingeben in meiner Mündigkeit.
Ja. Ja.
Und es hängt von mir ab, wie ich diese Feier feiere.
Geht mir etwas auf. Ich glaube, das hat mit dem zu tun. Ich bleibe ja das Individuum. Ich habe die Wahlfreiheit. Vorhin war ganz wichtig die Wahlfreiheit, oder?
Genau.
Ich habe die Wahlfreiheit, mich da reinzugeben oder nicht.
Ja.
Und das hat da eigentlich nichts zu tun mit den Texten.
Nicht notwendigerweise.
Ja.
Nicht notwendigerweise.
Weil, ja, genau.
Um es nochmal zu präzisieren, es ist auch nicht gesagt, dass ich mich dem postrational zuwende. Und es passiert auch öfter, als man denkt, dass man sich einfach in was Prärationales sinken lässt.
Mhm.
Und es muss jetzt kein russisch-orthodoxer Zusammenhang sein, es kann im Verschiedensten, wo wir einfach so die Füße wegstrecken und einfach einmal uns in was Prärationales einsinken lassen. Aber es hängt von mir ab, dass das nicht, ich kann mich auch in meiner vollen Eigenverantwortlichkeit auf der Höhe dessen, wo wir als Kultur und wir in unserer Bewusstseinsentwicklung stehen, diesem Mysterium hingeben.
Ja.
Und ich bin gefragt, das auf der eine oder andere Weise zu machen, und ich muss genau hinschauen, was ist es? Weil in dem einen, und das ist der entscheidende Unterschied, gebe ich die Verantwortung nicht auf. Ich gehe in die Knie, aber ich habe selbst auf den Knien die volle Verantwortung für das, was ich mache. Weil ich bin ein selbstbestimmtes, eigenständiges Wesen, das verantwortlich ist, um auf den Knie zu sein oder was auch immer zu machen.
Ja, ja. Es wird mir jetzt klar, es hängt sehr stark von mir ab, ob ich mich mit meiner, ich sage mal, aufgeklärten Individualität hineingebe. Und da kann eine Feier, ich meine, das ist eine Feier, die ist über 1000 Jahre alt, oder?
Ja.
Das spielt an sich keine Rolle. Das kommt da nicht an, wie ich das feiere, wie ich mich da hineingebe und mich selbst bleibe, oder?
Es kommt drauf an, wie ich mich.
Ja.
Ja, genau. Ja, genau. Nee, genauso würde ich das sehen.
Ja, danke.
Jetzt danke, mir, danke.
Das ist klarer geworden. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, vielleicht gibt es noch jemand, der sich noch mit dazuschalten möchte. Also nochmal gesagt, die Telefone sind auf Stummschaltung. Wenn ihr euch einwählt, bitte noch die Stern und die 6-Taste drücken, damit wir euch hören.
Ja, darf ich mich ein?
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Hallo. Ich habe eine Frage. Ich finde das ganz fantastisch, mal vorweg gesehen, dass ihr dieses Thema aufgenommen habt. Das hat ja auch mit der Demut zu tun,
die absolut
so enorm wichtig ist in diesem Zusammenhang. Sehe ich das richtig, wenn ich das im Prinzip von mir sind plötzlich so die drei letzten, also dritter, vierter Tenants auf, in der Parallele aufgegangen, also wenn ich da im dritten Tenant mir der mich befreie eigentlich von all diesen Anhaftungen und Konditionierungen.
Ich glaube, du musst ein bisschen dann Kontext geben, von welchen Tenants du sprichst.
Also von Andrew, das ist Face Everything and Avoid Nothing.
Yeah.
Also wenn ich allem ins Auge blicke und den Mut aufbringe, eben nichts auszulassen, dann gelange ich letztlich zu dieser Freiheit von all diesen Anhaftungen und Konditionierungen. Und was mich dazu führt, mich dann als irgendwie in impersonal, individuell schon, aber impersonal zu fühlen als Kind des Kosmos, wenn ich so sagen kann. Und das wäre für mich, was vorhin jemand gesagt hat, diese Hingabe, das führt mich zu einer Hingabe in einem sehr viel tieferen Sinn als die gewöhnliche Hingabe an tribalistische Hingabe, könnte man sagen. Yeah. Und dann, wenn es dann weitergeht zum kosmischen Bewusstsein im fünften Tenet, dann wäre das für mich, käme da die Ehrfurcht dann hinein. Denn das ist dann ja diese unglaubliche Freude und Lust, Teil zu sein dieses Prozesses, dieser Evolution, und diese Ehrfurcht, das ist an sich ein doofes Wort, oder? Es ist ja eigentlich eine Freude und eine Lust, das andere zu ehren, das ich ja selber auch bin. Ist das irgendwie, könnte man das da so in diesem Zusammenhang sehen mit diesen drei letzten Tenants?
Ja, ich denke absolut ja. Interessant, ich finde das Wort Ehrfurcht gar kein so doofes Wort, um ehrlich zu sein.
Ja. Ich sehe einfach immer mit jungen Leuten, dass einfach die alten Begriffe, die sind so abgegriffen.
Dem stimme ich ganz zu.
Genau.
Aber da ist etwas, und das hat auch meinem Verständnis nach zumindest mit seinem postmodernen Zugang zu tun, nämlich dass Furcht was Schlechtes ist. Mhm. Es gibt aber etwas wie Gottesfurcht.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht wieder so die Furcht vor dem strafenden Donnergott oder wie auch immer, sondern diese Erschütterung, wo die Selbstgewissheit des getrennten Ichs erschüttert wird, vor dem Mysterium.
Mhm.
Ja. Und das ist die eine Seite, und die andere Seite auch diese Furcht, die es gibt, wenn ich wahrnehme, dass ich durchaus in der Lage bin, mich demgegenüber sehr egoisch zu verhalten und wirklich Schaden anzurichten.
Ja.
Also diese Erkenntnis, dass moralisch auch scheitern zu können, ja?
Ja.
Und wahrzunehmen, das ist nicht nur eine hypothetische Möglichkeit, sondern das ist eine reale Möglichkeit, und wenn ich mir zuschaue, ist es sogar eine real als realere Möglichkeit, ethisch scheitern zu können.
Ja, also es geht um Leben und Tod.
Ja. Und da wahrzunehmen, dass Furcht eigentlich eine adäquate Reaktion ist, nicht aus Schwäche heraus, sondern aus Respekt heraus.
Ja.
Weil ich sonst, insofern finde ich das gut, wenn du sagst, das ist eine Frage von Leben und Tod, ich die Dimension der Fragestellung nicht ernst nehme.
Ja, ja.
Dass es eben kein Spielchen ist,
genau.
Sondern es ist das Leben selber, von dem wir reden.
So ist es, ja.
Und da kann wirklich, es können sich wirklich Abgründe auftun, Und es kann auch wirklich etwas wirklich in seiner Glorie sich zeigen.
Ja. Ja, die Versuchungen sind ja da unglaublich groß.
Ja.
Also es ist wahnsinnig, das sind diese Abgründe, von denen du sprichst.
Ja.
Und da kommt eben dann meine Demut hinein.
Ja.
Es ist etwas als völlig nicht exotisch, es ist etwas, das sich völlig normal ergibt.
Absolut.
Ja.
Nee, danke, und auch danke, dass du das Wort Demut hier reinbringst, weil das ist ein Wort, das in diesem Zusammenhang ganz sicher genannt werden muss.
Ich fand das auch wirklich gut, was ihr beide jetzt angesprochen habt. Diese Gottesfurcht, die kommt aus dem Erkennen von dieser Heiligkeit und dem Wissen darum, was es eigentlich von mir braucht, dem gegenüber zu antworten und dem adäquat zu antworten. Und dass das eine Furcht ist, die durchaus berechtigt ist, die uns eigentlich befähigt, überhaupt in dieser Dimension zu denken und uns daran zu wagen. Und das, was du auch angesprochen hast, diesem allem ins Auge sehen und nicht zu vermeiden, hat ja oft auch diese Komponente unterschätzt, dass wir wirklich dieser Heiligkeit ins Auge sehen wollen.
Ja, exakt. Und auch wirklich zu sehen, wie sehr sich eigentlich darin zeigt, inwiefern ich das, wovon wir sprechen, wirklich zutiefst ernst und wichtig nehmen oder nicht. Inwiefern es sozusagen so ein Spiel ist, wo, aha, das ist cool, und so dieses coole Verhältnis dazu, oder ob es etwas ist, das mich erstens tief ergreift und auch die Kraft hat, mich tief zu erschüttern, weil ich einfach wahrnehme, es geht ums Ganze. Es geht wirklich ums Ganze. Und in dem Augenblick, in dem ich wahrnehme, es geht ums Ganze, ändert sich das Verhältnis real, ganz real. Und zu sehen, das ist etwas, in dem alles irgendwie relativ ist, will das so nicht gesehen werden.
Ja.
Und verschiebt sich alles, es ist dann absolut nichts mehr Intellektuelles dabei.
Ah nein. Mhm.
Also diese Erschütterung, ja, das ist etwas dermaßen Existenzielles.
Ja.
Ja.
Das hat mit Denken, mit Geist, also im Sinn vom Denken und Intellekt überhaupt nichts mehr zu tun. Deshalb ist es so schwierig.
Ja.
Nee, das ist auch ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Weil, solange ich es intellektuell halten kann, ja, halte ich es auf Distanz. Solange ich es intellektuell halten kann,
ja, ist, ein Objekt.
Ist es ein Objekt und im Prinzip bin ich in Kontrolle der Situation.
Wunderbar,
und
mein Ego freut sich.
Und alles unter Kontrolle.
Ja, genau. Scheinbar.
Exakt. Exakt. Okay, vielen Dank.
Danke.
Danke.
Vielleicht eine Frage, die uns hier per E-Mail erreicht, wo die Hörerin schreibt: Danke für das sehr schöne Gespräch in Bezug zum Wort Ehrfurcht. Es ist sehr schön und hat so tiefe Bedeutung, weil es beinhaltet auch, dass man sich ehrt und fürchtet. Man ehrt das Heilige und man fürchtet auch, dass es ja eine moralisch und höhere Dimension zeigt, die größer ist als das getrennte Individuum, das respektiert werden soll. Vielleicht kann man sagen, dass das tiefere Selbst ehrt und das getrennte Individuum fürchtet, respektiert, da etwas ahnt. Aber da man ein Mensch ist und mit diesen Erfahrungen, hat man die Entscheidungsmöglichkeit zu ehren und, wie ihr jetzt gleich gesagt habt, sich hinzugeben und danach zu handeln. Liebe Grüße.
Schön, ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt. Auch dieser eine Teil in uns, der ehrt und der andere, der fürchten kann.
Ja.
Sehr schön beschrieben.
Ja, und wie gesagt, ich finde Fürchten nicht so schlecht.
Nein.
Es gibt ein ziemlich unangebrachtes Fürchten, ein kindisches Fürchten, aber es gibt auch eine Furcht und Ehrfurcht, dem würde ich die Stange halten.
Ja, und wenn wir das auch, ich glaube auch, was ist, also auch unsere Erfahrung, in dem Moment, wo wir diese Dimension ehren und uns auch in einer gewissen, ja, Hingabe und Furcht, nicht perfekt zu sein, zu treffen, verbindet uns Menschen das auch ganz anders.
Ja.
Es nimmt uns die Überheblichkeit.
Ja. Und es ist interessant, dass du das Wort Überheblichkeit hier reinbringst, weil mir lag gerade das Wort Selbstherrlichkeit wieder auf den Lippen, weil das so ganz offensichtlich der Gegenpol zu dieser Furcht ist. Und ich finde es auch interessant zu sehen, dass sich da etwas zeigt, was eigentlich widersprüchlich erscheint, aber meines Erachtens trotzdem so ist, nämlich, dass da ein tiefes Vertrauen da ist, ein absolutes Vertrauen in diese Dimension, die sich zeigt, und dieses Vertrauen trotzdem auch diese Furcht, Ehrfurcht mit einschließt. Und dass das kein Widerspruch sein muss, obwohl, ich gestehe, es klingt nach einem Widerspruch. Okay, vielleicht noch eine Frage, auch von einer Hörerin, die lautet: Das Wunderschöne an diesem Gespräch ist, dass man durch es die Ebene der Wunder sich öffnet. In der Ehrfurcht ist die Kraft, die uns Wunder wieder ahnen lässt.
Mm. Schön. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, ich weiß nicht, was die Hörerin unter Wunder versteht, aber es bringt mich damit in Kontakt, was der erste Hörer reingebracht hat. Dieses Mysterium, was man nie kennt und was man nie ganz kennen kann.
Absolut. Und das mit Wunder, also ich kann mich darauf sehr beziehen, weil da ist eine Dimension des Wunderbaren, die sich auftut und gleichzeitig wieder, dass das nicht nur einfach Wunder sind, sondern dass diese Wunder Bedeutung haben und dass sich hier eine höhere Dimension zeigt, die ehrfurchtsgebietend ist. Und dass hier, und das auch ganz explizit eine Hierarchie wahrnehmbar ist, von einer heiligen Dimension. Fällt kein besseres Wort ein, vielleicht ist es auch gar kein so schlechtes Wort.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich hier im Hintergrund gerade noch eine Stimme gehört habe, ob sich da noch ein Hörer einbringen wollte.
Ja, ich bin's nochmal.
Hallo, ja.
Ich habe nochmal eine Frage. Also bei dem Begriff Ehrfurcht, da habe ich immer ein bisschen Probleme beim zweiten Teil, also bei der Furcht. Und ich denke, dass es so wichtig ist, dass man ein großes Vertrauen darin hat, dass das Richtige geschieht. Und da kann ja so eine richtige Furcht gar nicht aufkommen, wenn die Hingabe mit diesem Vertrauen geschieht.
Ja, das ist genau der Widerspruch, den ich vorher versucht habe anzusprechen. Und ich kann ihn nicht anders ansprechen, als wie er sich in meiner Erfahrung zeigt, dass beides gleichzeitig der Fall ist.
Weil das stimmt. Aber dann habe ich ja in meinem Vertrauen etwas nachgelassen, oder?
Das Vertrauen beinhaltet nur, dass ich wirklich gefordert bin.
Aha.
Es ist ein tiefes Vertrauen und gleichzeitig das radikale Erkenntnis meiner eigenen Verantwortlichkeit. Es ist nicht dieses Vertrauen des kleinen Kindes, es wird schon alles gut gehen, sondern es ist dieses Vertrauen in das Ganze und die radikale Wahrnehmung, es hängt von mir ab.
Okay, es hängt von mir ab, ja.
Und es hängt von mir ab, beinhaltet meine Freiheit. Und meine Freiheit ist nicht vollständig, wenn es nicht auch eine Freiheit ist, zu scheitern.
Genau. Mhm.
Das heißt, ich bin nur dann wirklich frei, wenn ich auch die Freiheit habe zu scheitern. Und in dieser Erkenntnis der Freiheit ist meines Erachtens auch die Berechtigung der Furcht, weil sonst will ich die Freiheit nicht in ihrer Gänze wahrnehmen. es braucht mich und es braucht mich auch in dem Wahrnehmen, dass wenn ich nicht wirklich radikal adäquat reagiere, wenn da bin dafür, in der Hingabe, in der wir vorher gesprochen haben, mhm. Es nicht ausgemacht ist, dass die Dinge gut gehen. Die Dinge können auch nicht gut gehen, weil es hängt von mir ab.
Ja, ich meine auch, Tom, wenn es nicht gut geht, ist es trotzdem das Richtige, was für mich geschieht.
Ist das unbedingt so?
Nein, unbedingt nicht, aber dass das einfach mein Vertrauen sozusagen beides zulassen muss. Egal was passiert, ich muss die Hingabe aufrechterhalten.
Das ist
auch das Vertrauen.
Ja, also ich das ist interessant. Ich stimme dir total zu mit ich muss die Hingabe aufrechterhalten.
Ja.
Aber einfach auch zu sehen, weil das ist eine Bedingung der Freiheit, Dinge können auch schiefgehen.
Ja,
und zwar radikal schiefgehen.
Ja auch. Aber dieses Schiefgehen, dann ist es trotzdem für mich ein Schiefgehen, was mich weiterbringt, also was richtig ist in irgendeiner Art und Weise.
Okay, lass mich das Hammer-Argument bringen, wenn ich darf.
Ja, bitte, gerne.
Wir Deutschen haben eine Geschichte und da ist was mächtig schief gegangen.
Ja.
Und das hätte nicht sein müssen. Das war nicht notwendig, damit wir was lernen. Sondern
okay.
Es ist ein Hammer-Argument, aber es illustriert einfach, es ist nicht so, dass das, natürlich, jetzt sind wir dazu verpflichtet, daraus zu lernen, ja?
Ja,
aber
ja.
Man kann nicht den Rückschluss machen, das war schon gut so, weil wir jetzt was daraus lernen können.
Ja, das ist wahr, ja. Okay.
Ja.
Danke.
Danke.
Schön.
Okay.
Gut.
Wir haben noch einige Fragen hier als E-Mail. Wir werden heute nicht mehr dazukommen. Danke aber trotzdem für die rege Beteiligung. Es ist immer auch schön, das im Gespräch hier auch so lebendig miteinander entwickeln zu können. Herzlichen Dank auch, dass die Beteiligung in diesem Jahr so rege war und sich auch so gut entwickelt hat. Mit den Leuten, die hier live dabei sind und mit den Leuten, die uns wöchentlich auch als Download hören, um es auch mal so auszusprechen, sind es ungefähr 400 im Durchschnitt, die wirklich auch Radio Enlighten Next hier treu
wöchentlich
hören. Manchmal sind es auch 1000, 2000, die das hören. Wir sind total froh, dass es ein so ein Echo gibt. Wir schätzen einfach auch die Möglichkeit, hier mit euch, mit Ihnen in den Dialog zu kommen. Und wir freuen uns sehr, das nächstes Jahr weiterentwickeln zu können und weiter mit Ihnen diese Gespräche zu führen und einfach auch diesen, wie wir denken, wichtigen Fragen nachgehen zu können.
Ja, dem schließe ich mich ganz an. Und einfach wirklich herzlichen Dank für auch alle Unterstützung, die wir bekommen für Radio Enlighten Next und alle andere Arbeit, die wir machen, ist uns immer eine große Inspiration. Und die nächste Sendung wird am 12. Januar sein.
Genau.
Vorher, das wird auch nochmal per E-Mail bekannt gegeben, wird es noch ein Neujahrs-Webcast mit Andrew Kohn am 1. Januar geben. Aber wie gesagt, die Informationen kommen noch per E-Mail nach, also wer da noch auch dann auf englischer Sprache natürlich reinhören möchte.
Also das nächste Mal könnt ihr euch im Internet am 1. Januar Andrew Kohn mit seinem Webcast hören und uns Radio Enlighten Next am 12. Januar melden wir uns zurück. Bis dahin, schöne Feiertage und ein schönes neues Jahr.
Ja, alles Gute. Vielen Dank.
Danke.